Ich habe mir erlaubt, einzugreifen in die Ordnung der Exerzitien. Wir springen also jetzt aus der zweiten Woche in die dritte Woche. Ich möchte etwas über das Leiden und Schmerz reden, um dann morgen nochmal zurückzugehen zu der Frage mit der Entscheidung, mit der Aufforderung des Königs unter den Bannern, also sich ihm anzuschließen, was eigentlich ja in die zweite Woche gehört. Ich will also jetzt was über das Leid und den Schmerz sagen. Vielleicht vorweg etwas auch im Blick also auf die Texte, die wir gehört haben. Es scheint ja unausrottbar zu sein, jedenfalls begegnet mir das immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten, dass die Leute ja die Vorstellung haben, christlich sei es zu sagen, Gott ist irgendwie ein zorniger und unversöhnlicher Tyrann, der da wartet, dass Blut fließt, damit er dann nachgibt oder so ähnlich, mit diesen Reden vom Sühnopfer. Ich möchte mal daran erinnern, was wir schon miteinander bedacht haben, Gott vergibt bedingungslos. Das ist das Erste. Man kann nicht erst sühnen und dann wird vergeben. Sühne ist eine Weise, wie man Vergebung annimmt. Denken Sie an den kleinen Zaches, also diesen Steuereinnehmer, den Zachäus, nicht? Der da auf dem Baum da sitzt und Jesus sagt, komm mal runter, ich komme zu dir ins Haus. Und wo der dann sagt, so, jetzt ist meinem Haus hier heil widerfahren, ich will jedem, den ich da geschädigt habe, das vierfach zurückgeben, ich gebe einen Teil von meinem Vermögen ab oder so. Das heißt, Vergebung entgegennehmen, das heißt sühnen dann. Genau wie es heißt, Barmherzigkeit weiterreichen. Das hat man in dem Gleichnis vom Schalksknecht, nicht? Dem erst vergeben wird und dann wird es widerrufen, weil er selber unbarmherzig ist gegenüber dem Schuldner, der ihm da 100 Denare schuldet. Also Sühne heißt, ist nicht eine Vorbedingung für Vergebung bei Gott, sondern ist immer eine Antwort, eine Weise, wie man die Vergebung annimmt. Das ist das, was dort hineingehört. Das sagen auch die Propheten oft genug, es kommt nicht darauf an, die Sühnopfer zu häufen. Das ist nicht der Punkt, sondern die Vergebung Gottes annehmen, heißt eben, sie dann auf sich nehmen und das tun. Das ist ein Modell, wie das beschrieben wird, dieses Geschehen, dass das was mit uns zu tun hat. Oder was heißt mit uns? Wir haben es ja gebetet, mit je mir. Das ist überhaupt eine Frage an jeden von uns. Glauben wir im Ernst, dass wir so sind? Nicht, dass wir, dass je ich so bin, dass Jesus sterben musste. Natürlich glauben die Leute für den Judas, klar, und für den Hitler und was es so alles gibt, aber doch nicht für mich. Ne? Sondern genau dieser Text macht man sich das klar. Und wenn Sie das verknüpfen mit dem Gedanken, dass die erste Folge von Schuld und Sünde die Trübung des Bewusstseins ist, dann ist natürlich klar, dass man sich selber weniger schlimm vorkommt, als man ist. Das gehört genau dazu nochmal. Nicht, dass diese Dimension hineingehört. Also es hat dieses Leiden und Sterben etwas mit unserer Lieblosigkeit zu tun, aber nicht in dem Sinn, dass da einer an unserer Stelle geschlachtet wird oder umgebracht werden muss. Wieso soll Leid oder Schmerz erlösen? Erlösen tut nur Liebe. Liebe allerdings muss in einer Welt der Lieblosigkeit, wenn sie sich treu bleibt, leiden. Darum sagen im Deutschen, dass sogar Leute, die sich mögen, die sagen zueinander, ich mag dich leiden. Und ich bin von Jahr zu Jahr immer mehr davon überzeugt, dass diese Suche nach der Einheit, nach dem Eins, von den alten Metaphysikern und die Plotinen und so angefangen, bis also hin in asiatisches Einsdenken, sein Hauptmotor in der Flucht vor dem Schmerz hat. Weil natürlich der Schmerz damit zu tun hat, dass ich an meine Grenzen stoße und Grenze ist immer die Grenze von Zweien, wie Hegel sagt. Man kann nicht ans Nichts grenzen, sondern man grenzt an jemand anderen. Das geschieht immer. Und das ist der eigentliche Schmerz der Endlichkeit, das sagt uns Asien. Das Leiden an der Individualität. Und deswegen heißt Erlösung Aufgeben der eigenen Individualität. Das geht auf zwei Weisen. Entweder ich hole alles in mich hinein und blase mich auf zum Absoluten, oder ich löse mich selber auf ins Ganze. Das sind dann so Bilder, die man lesen kann, die auch bei christlichen Autoren. Das Salzmännchen, das ins Wasser geht und sagt, wer bin ich denn? Und dann löst es sich auf und sagt im letzten Moment, jetzt weiß ich, wer ich bin. Wo ich sage, falsch ist schon, dass da wer gesagt wird, das dürfte schon nur noch was heißen. Und um die Auflösung geht es eben gerade nicht. Es geht auch nicht, wie heute im Merkur da zu lesen ist, um eine Verschmelzung von Seele und Gott. Schrecklich. Aber so ist es inzwischen bei uns eingesickert, dass Sie sogar als Überschrift lesen, der Artikel selber ist gut. Und da geht es um das Jesusgebet, das wir vor allen Dingen dessen Vermittlung Abt Jungklausen verdanken. Halt ab, da ist gar kein Problem. Aber drüber steht mal wieder Verschmelzung von. Denk mal, aha, schon wieder mal. Inzwischen rege ich mich schon nicht mehr so auf. Ich werde vielleicht doch noch irgendwann weise im Alter. Aber dass ich mich doch ein bisschen aufrege, merken Sie noch. Also diese wirkliche Auflösung, Verschmelzung, statt dass gesagt wird, nein, ich bin nicht du. Also Schmerz ist gegeben mit der Andersheit. Der Philosoph, der das in den letzten am deutlichsten gemacht hat, ist sicher Blondel, der davon spricht, dass der Schmerz das Siegel eines anderen in uns ist. Wo es eben nicht nach meinem Kopf geht, sondern wo ich auf eine Wirklichkeit stoße, die mir widersteht. Das heißt Gegenstand, Widerstand. Wo ich keinen Widerstand habe, was ist das deutlichste Muster von fragwürdigem Glück? Ich behaupte, der Tagtraum. Der Tagtraum. Da malt man sich aus, entweder ein toller Held zu sein oder eine Prinzessin oder was weiß ich oder was. Schon die wirklichen Träume sind was anderes, weil einen da die Tagesreste packen. Nicht? Da geht es nicht immer nach Wunsch. Aber im Tagtraum, da lebt man in Wünschen und ist dann hinterher ganz entleert. Das ist die Erfahrung, die Ignatius gemacht hat, als er da auf dem Krankenlager lag, mit seinem durchschossenen Bein und las dann so Rittergeschichten und merkte, der, wenn er die gelesen hatte, kam er sich so vor wie andere Leute, wenn sie eine Illustrierte durchgelesen haben, wo man auch sagt, ja, was hat man jetzt eigentlich gemacht und getan in der Zeit? Nicht? Diese völlige Entleertheit, die da eintritt, weil man einfach nur gebadet hat in irgendwelchen Selbstträumen. Die so rum sind. Während der Mensch der Wirklichkeit begegnen will. Und Wirklichkeit heißt immer, es tut weh. Es muss nicht sehr weh tun, aber in dem Sinn, dass es etwas ist, was erlitten wird, weil es nicht nach meinem Kopf geht. Sondern weil ich einer Wirklichkeit begegne, die nicht ich bestimme, sondern die mir das Handeln ein Stück weit diktiert. Das heißt, die Wirklichkeit, wegen dem Wort Wirklichkeit, kommt von Wirken. Wirklichkeit ist da, wo etwas auf mich wirkt. Dass das hineingehört. Und das heißt, man muss sich erst darauf einlassen. Es gibt ja Leute, für die fällt das sehr schwer. Ein bisschen fällt es uns allen schwer, manchen fällt es sehr schwer. Manche brauchen deswegen 4 Wochen vor Weihnachten, damit sie dann mit der Überraschung fertig werden. Die wollen überhaupt keine Überraschungen, deswegen kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Also die mögen auch keine guten Überraschungen, weil überhaupt Überraschung ist was Schreckliches, nicht? Denken die. Aber die Durchkreuzung von Erwartungen, das ist das Siegel der Wirklichkeit. Dass das hineingehört, schon auf dieser Ebene. Man könnte das anders ausdrücken, das sind Punkte, wo ich gehorchen muss, wo nicht ich das Sagen habe, sondern wo ich hören muss, was mir gesagt wird und dann darauf antworten. Das ist schon ein Element von Schmerz und Leid, aber das erklärt natürlich nicht, dass es so schrecklich wehtut. Und deswegen sollte man vielleicht dazu erstmal was sagen, dass vor allen Dingen körperlicher Schmerz von dort her etwas Schreckliches ist und man nicht vergessen sollte, dass Jesus geheilt hat. Es ist nicht christlich zu sagen, je mehr die Leute leiden, desto besser. Dann hätte Jesus nicht geheilt. Gut, er hat nicht in Scharen geheilt, das muss man mir auch überlegen. Wie viele Leute waren da krank am Teich? Einen macht er gesund. Aber er setzt Zeichen, dass das hingehört. Also Schmerz ist schon etwas, das bekämpft werden muss. Und wir wissen, dass das immer noch zu wenig geschieht. In Deutschland immer noch weniger als zum Beispiel in England. Obwohl bei uns sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten da auch sehr viel getan hat und verbessert hat. Aber immer noch zu wenig. Ich weiß das auch von den medizinischen Kollegen oder so, wenn wir über solche Themen arbeiten und miteinander gucken, da fehlen noch Dinge bei uns erheblich. Zum Teil sind auch die Juristen schuld, weil die da alles Mögliche verbieten, dann die Angst vor der Sucht bei Opiaten oder so Geschichten. Dass immer noch in einer Weise gelitten wird, wo es nicht hingehört. Aber es stecken auch so Überlegungen drin, so wie man das früher so gesagt hat, natürlich muss eine Geburt wehtun, weil es schon in der Bibel steht. oder solche Geschichten. Da sind schon noch Dinge einer unguten Leidens- und Schmerzmystik wegzuarbeiten. Das sollte man, das sage ich am Anfang so deutlich, weil ich nachher von was anderem reden will. Aber damit das erstmal klar ist, es geht also nicht hier darum, einen sogenannten Dolorismus zu verteidigen. Das sollte man sich ganz klar machen, und wir sollten uns zweitens klar machen, dass man in der Regel mit körperlichem Schmerz anderer Leute, ich sage nicht gefühllos, aber zu wenig fühlsam umgeht. Das muss eigens vermittelt werden, wird auch inzwischen bedacht in der Ausbildung, sowohl in der Pflege wie in der ärztlichen Ausbildung nur noch zu wenig, aber es wird bedacht, dass man auf sowas eigens aufmerksam machen wird. Der, der nicht leidet, ist zu rasch dabei zu sein, jetzt hab dich nicht so und ist alles im Wilde, beiße mal die Zähne zusammen oder so. Auch die naive Meinung, man gewöhne sich an Schmerz, wenn es gerade andersrum ist, die Grenze steigt, die Empfindlichkeit nimmt zu. Und Dauerschmerz, da haben wir überhaupt am wenigsten was dagegen, auch unser Organismus als Ganzer, sodass dann Dauerschmerz ja nochmal die große Gefahr hat, dass überhaupt in der Depression endet. Das sind nochmal also eigene Belastungen, die da nochmal hineinkommen und auftauchen. Da sind wir empfindsamer noch bei seelischem Schmerz oder Leid, wie man das dann eher nennt. Nicht? Aber bei körperlichem Schmerz muss man das zur Kenntnis nehmen, nüchtern, und das deswegen, wie gesagt, in die Ausbildung mit hineinnehmen, genau wie man schon seit Jahrzehnten in die Ausbildung hineingenommen hat, dass die Pflegepersonal eigens lernen muss, bei Menschen, die dem Tod immer näher gehen, dass sie dort auch hingehen, weil reflektiert ist das so, dass je kränker ein Patient ist, er desto länger klingeln muss, dass jemand kommt, und umso schneller das Pflegepersonal wieder draußen ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Leben vor dem Tod flieht. Denken Sie an die griechischen Götter. Die griechischen Götter und Göttinnen, wenn ihre Lieblinge sterben, müssen die weggehen. Das Leben bleibt nicht beim Tod. Wenn man sich das nicht bewusst und ausdrücklich, ein Grundgedanke von Ignatianischer Spiritualität ist agere contra. Dagegen handeln. Gegenüber so einer Pädagogik, die sagt, ja, mal wachsen lassen und die Spontanität ist schon recht. Nein, nein. Das schon, weil wir einfach, ich darf erinnern, als Seelenwesen schon egozentrisch sind, weil man den eigenen Schmerz spürt und nicht den der anderen. Dann kommt nochmal die Erbsünde dazu. Sodass man in aller Nüchternheit damit zu rechnen hat, an solchen Stellen hat man gegenzusteuern. Die Natur baut für die Kinder was extra ein. Das kennen wir alle, das berühmte Kindchenschema. Das funktioniert, aber sowas gibt es nicht mehr für die alten Leute und nicht für die Kranken. Hier hilft also nichts, als sich das wirklich klar machen und deswegen dort auftreten dagegen. Ich zähle das alles auf, weil wenn man da nicht so dran denkt, meint man, ja, jetzt reden wir eben mal einfach da hoch abgehoben über die tolle Sache zu leiden und für andere zu leiden. Wenn man erstmal klar macht, so sieht es erstmal auch aus. Und das Schlimmste bei Leid und Schmerz ist, in meinen Augen jedenfalls, dass sie egozentrieren. Das heißt, wer Schmerz hat und Unglück steckt, der kreist um sich. Sie haben das am deutlichsten bei so diesem geradezu absoluten Schmerz, der schweren Depression, dem schwer Depressiven, der in seinem Loch steckt, dem ist vollkommen wurscht, wie glücklich oder unglücklich andere Leute sind. Der steckt nur in seinem ausweglosen Unglück drin und bezieht alles darauf in einer völligen Ungerechtigkeit. Man kann das so in der Literatur vergleichen. Lese ich zwischendurch so Aufsätze, der Prediger hat gefälligst darauf zu achten, dass vielleicht unter seinen Hörern auch Depressive sitzen und er muss ein bisschen anders predigen oder so Geschichten. Bis dorthin bei den chassidischen Geschichten, wo da so ein Bäuerlein sitzt und sagt zu seinem Nachbarn, du sagst, du liebst mich und dann weißt du gar nicht, wie es mir geht, ohne dass du mich fragst, also liebst du mich gar nicht. Was bildet er sich denn ein? Wenn er es nicht erklärt, wo soll der andere das denn merken, nachdem es nicht zu riechen ist? Nicht? Also dieser Schmerz und die Not, die den Menschen auf sich selbst konzentriert und nochmal ungerecht macht, sich selbst zum Zentrum macht. Und deswegen gehören da so Texte hinein, wo Jesus sagt, er heißt ja die blutflüssige Frau, die so lange in der Gewalt des Teufels war, weil man dann eben unfrei ist. Man ist nicht bloß von den anderen weggeschoben, man schließt sich selber ab, man hört nicht hin, man ist nicht da für den Schmerz und Leid anderer. Ich hoffe, wir alle kennen Menschen. Ich finde das eines der tollsten Dinge, die man so erleben kann unter Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben und die in einer Weise da sein können für andere, sich freuen können. über das Glück anderer, das ist eine ganz wunderbare und besondere Erfahrung noch einmal. Aber das ist eine Gnade, die erstmal geschenkt werden muss und die zweitens, ich habe gesagt, man kriegt sie erstmal unbedingt, aber dann bleibt es nur unter Bedingungen, wo einiges zu tun ist an sich selbst, um dorthin zu kommen in dieser Weise. Weil zunächst mal nochmal machen uns Schmerz und Unglück ungerecht, egozentrisch, werfen uns auf uns zurück und das ist in meinen Augen auch nochmal ein Punkt, warum Jesus geheilt hat, weil das eben so eine Belastung ist. Bei Erich Kästner heißt es einfach, wenn es regnet, ist der Mensch nicht gut. Die Leute sind großzügiger, wenn die Sonne scheint, die Bettler kriegen mehr und so, dass das einfach da schon geht. Also auf dieser Ebene schon geschieht und bei Nietzsche heißt dann an irgendeiner Stelle, wie kann ich glücklich sein, wie kann ich das machen, sagt, das weiß ich auch nicht, aber eins weiß ich, wenn du glücklich bist, bist du eher gut. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir die Leute glücklich machen sollen, weil sie dann leichter gut sein können. Wann können wir am besten gut sein? Wenn wir verliebt sind. Das ist das Tolle dabei. Deswegen ist das so eine schöne Sache. Man ist obendrein auch liebevoll. Ich habe meine Formel heißt ja, man trägt den anderen auf Händen und geht selber auf Wolken. Nicht so diese Dimension, die dort da ist. Während dann hinterher, da muss das ja verwandelt werden. Bei Schiller heißt das dann, die Blume verblüht, die Frucht muss treiben oder so, nicht die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben. Aber zuerst mal diese Basis, das Faszinierende drum, everybody loves a lover, nicht? Dass Verliebtheit zugleich es leicht macht, Nächstenliebe zu haben. Also das Glück ist am leichtesten, macht es einem am leichtesten, gut zu sein. Es hängt damit zusammen, dass Glück, wirkliches Glück auch immer dankbar macht. Ich meine wirkliches Glück. Wirkliches Glück ist, wo man, auch wenn man sich daran erinnert, noch glücklich sein kann, statt sich zu schämen. Nicht? Und wirkliches Glück macht dankbar, Dankbarkeit ist Glück und dann macht es zugleich auch liebevoll und aufgeschlossen für. Aber außerhalb des Glücks ist es eine andere Sache nochmal. Also nicht das Leiden erlöst und befreit, behaupte ich mal, sondern die Liebe. Aber die Liebe leidet in einer Welt der Lieblosigkeit erst recht. Sie leidet eigentlich so schon, weil sie eben sehr vergessen, sich um andere kümmert, für jemand anderen da ist. Auch die glückliche Liebe leidet natürlich in diesem Sinn, weil es nämlich zur Liebe gehört, dass sobald man anfängt zu lieben, man merkt, wie lieblos man ist. Am besten man lässt das, dann kommt man sich ganz normal vor. Nicht, dann sagt man nämlich, gut, ich bin kein Verbrecher, aber andererseits bin ich ja auch kein wilder Heiliger, ja, man muss ja auch nicht fanatisch sein. Nicht, an sich geht es doch so. Und wenn man anfängt zu lieben, merkt man, dass es nicht geht. Dass man eigentlich lieblos ist. Das erklärt das, warum also auch die Heiligen, die waren ja nicht alle also verquer oder so, warum die so entdecken und merken, wie sie Sünder sind oder so. Ich habe das den Studenten immer klar gemacht an der Musik. Sag ich, da gibt es normale Leute, denen ist es wurscht, auf welchen Kammerton die Mülltonnen getrennt sind. Nicht? Aber so einer wie der Karajan, der leidet natürlich fürchterlich oder so ein Celi, wenn das auch nur ein bisschen, ein minimales am eigentlichen Ton vorbei ist. Nicht? Wahnsinn, habt ihr doch nicht so. Und so ist das natürlich hier auch. Wer sich wirklich einlässt, versucht zu lieben, den Partner oder die Kinder oder die Eltern oder eben Gott, der merkt, wie lieblos er eigentlich ist. Levinas führt da ja zwei Begriffe ein. Der spricht einmal vom Besoin, dem Bedürfnis. Davon haben wir geredet. Wunscherfüllung, Salzwasser trinken. Man will immer mehr, immer mehr. Und dann gibt es Desir. Und Desir heißt nicht, ich will immer mehr haben bei ihm, sondern sein Fachausdruck dafür, ich will immer besser lieben können. Ich will immer angemessener antworten. Ich will immer aufmerksamer und wacher sein für die Situation. Denn eigentlich bemisst sich ja Liebe an der unaufdringlichen Zuvorkommenheit. Dass man nicht erst gefragt und gebeten werden muss oder so, sondern dass man das eben merkt und sieht. Und dass das sich von selbst erledigt, ohne dass es überhaupt auffällt. Darauf kommt es ja an. Nicht? Dem anderen nicht so in Mantel halten, helfen, dass er sich ja bei den Armen bricht. Nicht? Sondern dass das irgendwie so von selber geht. So dieser Punkt, der da hineingehört. Und das auf allen Ebenen. So, und wenn man das jetzt so sieht und gesagt hat, dann ist natürlich jetzt noch nachvollziehbar, was jetzt wirklich also wieso jetzt diese Liebe zu diesem Leid führt, weil selbstverständlich Liebe bei dem, der weniger liebt, Aggressionen weckt. Zwar ist in jeder Beziehung, der der weniger liebt, der Stärkere, weil der andere ja eher nachgibt. Aber er ist nicht der Glücklichere. Wo das auch noch einmal mit drin steckt und hineingehört. Und deswegen wird jetzt dem, der mehr liebt, der hat obendrein noch mit gewissen Ressentiments des anderen zu rechnen. Da kann man jetzt also hochgestiegen von Ambivalenzen reden oder so Geschichten, nicht? Aber ich finde, das ist eigentlich viel schlichter. Das leuchtet sofort ein. Also, dass das hier sichtbar wird und auftaucht. Und wenn dann so jemand kommt, dieser Mann Jesus von Nazareth, das löst natürlich alles Mögliche aus. Dann fangen an, die Dämonen zu schreien, nicht? Die sonst einfach ein bisschen still sind, weil alles so seinen Gang geht. Das ist ein Gedanke, auf den haben die geistlichen Lehrer immer hingewiesen. Ignatius nimmt das natürlich auch auf, dass er sagt, jemand, der auf dem richtigen, guten Weg ist, der merkt, dass er auch weiter auf dem guten Weg ist, wenn das ohne jetzt Belastung oder Reibereien geht, sagt er, nicht? Aber andersherum, wenn jemand auf dem schlechten Weg ist, der erfährt erstmal das Gute als eine Störung und Belastung. Das bringt die Dinge durcheinander. Das Bild, was sie haben, ist dann, wenn man grünes Holz anzündet, dann raucht und qualmt und kracht das oder so, während trockenes Holz eben leicht brennt. Das ist so eines der Bilder, das die Mönchsväter da benutzen dafür, wo das auftaucht. Das ist entweder eben so im gleichen Maß geht oder im anderen Fall muss es aufgebrochen werden. Und entscheidend ist, dass sich überhaupt was bewegt oder tut. Das ist für die Exerzitien ganz wichtig, wenn sich da in dem, der die Macht, nichts rührt und tut, wenn der nicht in Trouble kommt, dann ist das ein hohes Alarmsignal für den Begleiter der Exerzitien. Dann stimmt irgendwas nicht. Da drückt sich einer um die Punkte, wo es hingehört. So wie wir das ja auch bei leiblichem Schmerz machen. Irgendwas tut weh, man versucht dann diese Bewegung nicht zu machen oder so ähnlich. Und dann setzen sich die Verspannungen fort und hinterher kann man sich überhaupt nicht mehr bewegen, nicht? Also wo gehört diese Dimension hin, wo ich den Schmerz auf mich nehme? Deswegen habe ich da hingeschrieben, heilsamer Schmerz. Also erstmal gilt der tatsächlich für den Einzelnen selber. Umkehr tut weh, werden tut weh. Also nicht Schmerzen reifen. Das kann ich bis heute nicht akzeptieren, diese These. Aber man reift nicht, ohne dass es weh tut. Weil zum Wachstum auch Wachstumsschmerzen gehören. Und diese Änderung einer selbst, dass das gegeben ist. Und jetzt kommt dieser Gedanke hinein der Stellvertretung, wenn jetzt jemand in dieser Weise eintritt für andere und sich mit denen zusammenstellt, dann nimmt er das ja genau nochmal auf sich, im Maß, wo es eigentlich ihm nicht zusteht. Ich weiß noch, ich habe als Kind immer so gedacht, also so schlimm kann das ja eigentlich nicht sein mit dem Sterben Jesu und dem Leiden, der ist ja zugleich auch Gott, nicht? Und dann, und der weiß schon am Freitag, übermorgen ist sowieso vorbei oder so ähnlich, nicht? Das kann ja alles nicht sein. Nein, bis ich irgendwann begriffen habe, man muss Gott sein, man muss das Leben sein, um zu wissen, was Sterben heißt. Wir wissen schon, was für uns Sterben bedeutet, aber wir sind ja gar nicht richtig lebendig. Wir sterben ja von Anfang an schon, wo wir geboren werden, sind wir auf dem Weg schon. Und doch ist es schon für uns eine Belastung. Aber jetzt muss man sich mal nachvollziehen, was das bedeutet für jemanden, der eigentlich das Leben ist. Und jetzt lassen wir es nicht bei dem einfachen Sterben beruhen, sondern gehen wir auf den eigentlichen Kern hin, dass da nämlich jemand ruft, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was heißt denn für uns Gottverlassenheit? Ist das bei uns so, dass wir sagen, wenn ich nicht an Gott denke oder wenn ich meine, den gibt es vielleicht gar nicht, dann muss ich ersticken? Dann kriege ich keine Luft mehr? Oder ich bin dann so wie jemand, der völlig also verdurstet ist, wenn ich jetzt eine Quelle finde, es geht überhaupt nicht mehr? Aber jetzt muss man sich überlegen, wer war dieser Mann, Jesus von Nazareth, der ganz und gar aus seinem Vater und auf seinen Vater hin lebte? Was das für eine Erfahrung bedeutet, dass er sagen muss, warum hast du mich verlassen? Das können wir auch, wenn wir es meditieren, nur in einem Bruchteil überhaupt erahnen, was das dort bedeutet. Sie merken, ich denke nicht an das Blut und die Fliegen auf dem Blut und die Schmerzen und das Fallen, wo die Leute sich so aufgeregt haben, vor allen Dingen die ganze Phalanx von deutschen Theologen über den Film von Gibson, nicht, mit dieser Geißelei. Was ist denn eine Geißelei von 20 Minuten gegenüber dieser Gottverlassenheit? Aber das ist die Weise, wie wir es ein bisschen kapieren vielleicht, was dort eigentlich hingehört. Was das wirklich heißt, Gott verlassen sein. Also sich Gott verlassen fühlen, das Erleben. Das müsste man also dort hineinnehmen, dass hier das Ganze nicht etwa weniger wird, sondern nochmal eine ganz neue Qualität bekommt, aber nochmal daran erlöst und sich das Leiden, sondern die darin durchgetragene Haltung des Ich vertraue weiter auf dich. Er sagt es ja zu ihm, warum hast du mich verlassen? Und dann möchte ich deswegen eben mit Verständnis, bitte ich also die, die das schon gehört haben, öfter möchte ich auch diese Verdeutlichung noch aufnehmen. Bei so manchen modernen Theologen kann man dann lesen, die eigentliche Wahrheit ist nur bei Markus. Im echten Markus, er stirbt mit einem Schrei und dann reden die Leute noch von Verzweiflung. Da kommt natürlich auch die Sprachschlamperei dazu. Denn wenn die Verzweiflung ernst meinen, bedeutet natürlich Verzweiflung Aufkündigung der Hoffnung. Das heißt, es ist eine ganz schwere Schuld, dass man dann zu Jesus sagen muss. Der ist nicht verzweifelt, er ist trostlos. Aber nicht verzweifelt. Verzweiflung heißt Aufkündigen der Hoffnung. Hoffnung ist eine göttliche Tugend. Sie haben eine schwere, eine tödliche, eine die Seele tötende Verfehlung. Und da gibt es zwei Verfehlungen. Auf der einen Seite die Vermessenheit. Man sagt, ich brauche nicht zu hoffen, ich komme sowieso in den Himmel. So wie das so die Rheinländer sagen, wenigstens im Karneval. Nicht? Oder auf der anderen Seite, ich bin so böse, mir kann niemand helfen. Eine andere Form von, das sind die beiden Formen, wie man schwerst schuldhaft die göttliche Tugend der Hoffnung verlieren kann. Und da reden die davon, also er stirbt mit Verzweiflung. Ich hoffe, dass das in den meisten Fällen nur Sprachschlamperei ist, wie gesagt, dass sie nicht wissen, was da gemeint ist. Genau wie die Leute dauernd von Zweifel reden und meinen in vielen Fällen Glaubensschwierigkeiten. Eine Anfechtung, eine Glaubensschwierigkeit ist kein Zweifel. Zweifel heißt, ich lasse mich von der Schwierigkeit dazu bringen, zu sagen, ich kündige Gott wenigstens mal auf Zeit das Vertrauen auf. Das ist was anderes. Ich kann an jemandem zweifeln, an einem Freund, und sage, ich verstehe nicht, was du da gemacht hast, erklär mir das mal. Aber es ist was anderes, ob ich sage, ich kündige dir jetzt erstmal das Vertrauen auf, jetzt versuche ich mal erstmal zu rechtfertigen, dann fangen wir vielleicht wieder neu an. Das ist eine ganz andere Sache. Das eine ist ein Zweifel, das andere ist eine Anfechtung. Oder eine Glaubensschwierigkeit. Und Kardinal Newman hat das mal sehr deutlich formuliert. Er hat gesagt, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 1000 Maultiere nicht ein Pferd machen. Ganz scharf muss auseinanderhalten. Da wundern sich nämlich manche Leute, wenn die Beichtspiegel angucken, ältere, wo da drin steht, dass man Glaubenszweifel beichten muss. Und wieso? Der Zweifel gehört doch zum Glauben dazu. Ich sage dann so Leuten, dann zweifle ich mal an ihrer Intelligenz, ob ihnen das dann auch gefällt. Dann sind die Leute in der Regel sauer. Ja, aber bitte, entweder oder. Nicht? Also, und so muss man gucken, jetzt hier, also diese Situation, diese Verlorenheit, die dort da ist, in dieser Suche, und jetzt dieser Psalmvers, warum hast du mich verlassen? Das sagen die Leute, das kann man noch eher akzeptieren, aber dass jetzt bei Lukas steht, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Das ist mal wieder typisch Lukas, der immer alles so nett macht, der Arzt, der ist immer so liebevoll und wickelt alles ein. Da kommt ja auch noch ein Engel am Ölberg oder so. Das kann ja nicht stimmen, sondern nur der Markus-Schluss kann richtig sein, der erste. Weil man immer denkt, Schlegel hat das mal genannt, das ist das Axiom der Gemeinheit und das, die Vorgabe, da hat er ein anderes Fremdwort dafür, dann der Gewöhnlichkeit. Er sagt, so wie wir sind, müssen alle sein und so wie es bei uns ist, muss es sonst auch sein. Und die glauben einfach nicht, dass es so etwas gibt. Genau wie die Leute nicht glauben, dass Jesus was vorhergesehen hat für den Untergang Jerusalems. Sie sagen, das kann nur nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben sein, denn woher sollte er das vorher gewusst haben? Lesen haufenweise bei Exegeten. Die wissen genau, das kann er nicht gewusst haben, also muss es hinterher geschrieben sein. Und so ja auch so ein Punkt. Also nein, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, das ist doch geschönt, in Wirklichkeit ist das ein Schrei und aus. Und da möchte ich dazu jetzt eben diese Geschichte erzählen, die da einige von Ihnen schon kennen. Mich hat schon größeres Kind gewundert, wenn es da heißt, wir haben es heute wieder gehört, Eli, Eli, lema sabachthani, nee, kam heute gar nicht vor. Nicht, dass bei den Synoptikern kommt das. Das hat man in der Woche gehört zwischendurch, nicht heute. Nee? Und dann heißt es, die sagen, er ruft Elias. Da habe ich gesagt, wieso können die so einen langen Satz denken, der ruft Elias? Das hat mir nie jemand beantworten können. Bis ich da vor gut 20 Jahren bei Gerhard Lofing in einem kleinen Büchlein über den letzten Tag Jesu eine Antwort gefunden habe. Er sagt nämlich, schauen Sie mal, wie der Psalm weitergeht. Der Psalm 22, nicht? Wo es dann hinterher heißt, du bist doch mein Gott von Anfang an, vom Leib meiner Mutter an bin ich auf dich geworfen, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Das heißt auf Hebräisch, mi beten imi Eli ata. Mi beten imi, vom Leib meiner Mutter, im Schoß meiner Mutter, Eli ata, Eli, mein Gott, Eli, I heißt mein, nicht? Mein Gott, ata heißt du. Mein Gott, du. Deswegen sage ich Menschen immer, wenn die mich so ansprechen, in großen Noten, Ausweglosigkeit, sage ich, tun Sie eins nicht, lassen Sie sich nicht einreden, Gott gibt's nicht. Erhalten Sie sich ihn als Adressaten Ihres Protestes und fahren Sie auf ihn los, er hält das aus und früher oder später wird er auch antworten. Und das Zweite ist jetzt, zurück wieder zu unserem Psalm, der also beginnt und so nach arabischem Literaturstil ist ja so, wenn da der erste Vers zitiert wird, soll das heißen, er hat versucht, den ganzen Psalm zu beten. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass er trotzdem dann immer wieder so das Blut, das dann hochsteigt, das Wasser in der Lunge oder so, dass er es wirklich nicht geschafft hat bis zum 10. und 11. Vers und kommt zu diesem Vers dann, mi beten imi Eli ata. Eli ata. Das ist Hebräisch jetzt. Was man damals geredet hat, war Aramäisch. Und das ist ein bisschen anders. Wir kennen wahrscheinlich fast alle, ich denke alle, kennen wir einen aramäischen Satz. Und der heißt Maranatha. Nicht? Unser Herr kommt, da kommt drauf an, wo man den jetzt schneidet. Ich kann sagen, Maranatha, dann heißt es, der Herr ist gekommen. Die haben das ja alles so hintereinander geschrieben, weiß man nicht, wo man trennen soll. Nicht? Oder ich sage Maranatha, dann heißt das, unser Herr, komm. Und wenn Sie jetzt hören, Eliata, Elia, Eliata, mein Gott, du, das kann man hören als Eliata, Elias, komm. Das würde also heißen, dass er wirklich bis zu diesem Vers gekommen ist. Nochmal, ich weiß auch, dass die Leidensgeschichten keine Reportage sind, sondern dass das Predigten sind, das ist mir ganz bewusst. Aber das eine schließt das andere nicht aus, dass dieses Material benutzt wird. Jemals habe ich da, spät, aber eben nicht, gar nicht, eine Antwort bekommen auf diese Frage, wo kann das herkommen? Und dann haben sie in diesem Mein Gott, du, genau dasselbe drin, wenn der Lukas sagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und deswegen ermuntere ich Leute dazu, also, das Klagen an Gott und das Anklagen, was wir Christen uns verboten haben, das von den Juden neu zu lernen und zu tun, weil es wenige Stellen im Alten Testament gibt, wo ein so inniger Herzton und der Gemeinsamkeit herausspringt, wie gerade in diesen Klage- und Anklagepsalmen. Aus dieser Anfrage, aus dieser Not heraus hier, mein Gott, warum hast du mir... kommt dann so etwas raus wie Eliata, vom Schoß meiner Mutter an, mein Gott, du. Und um das bringt man sich, wenn man nicht klagt, nicht protestiert, sondern sich nur bei Gott über andere beschwert oder überhaupt sagt, den gibt es eben einfach nicht. Und das nicht aufnimmt. Also gerade in diesem sich einlassen auf, wo andere Gründe wegfallen, wo nicht mehr die Gefahr ist, dass ich meine Freude am anderen verwechsle mit der Freude über das, was er mir schenkt oder bedeutet, sondern wo ich wirklich bei ihm ankomme, sein Dasein, sein Mit-mir-Sein das Eigentliche ist. Das ist offenbar auf einem solchen Weg nur zu erreichen und nochmal in dieser Form des Eintretens für andere mit, wo das dann gegeben, oje, ich darf doch fünf eben machen, noch ein bisschen weiter, ja. Nicht, dass wir das also hineinnehmen und sagen, das gehört wirklich hinein dort. Das könnte man noch lange ausführen. Ich will noch zu einem Punkt etwas sagen, was nämlich auch da jetzt hineingehört. Wo C.S. Lewis in seinem Buch über den Schmerz, sehr schönes Buch von ihm, übersetzt ins Deutsche, hat es Josef Pieper zusammen mit seiner Frau, und er hat ja sonst auch was anderes zu tun, als Bücher zu übersetzen, nicht, gehabt. Der spricht von einem dreifachen Dienst, den der Schmerz uns tut. Er sagt, das erste ist, dass er uns zeigt, mit uns stimmt was nicht. Das ist mir jetzt ganz wichtig, dass man dann Leidensdruck hat, um irgendwie zum Arzt zu gehen. Das Heimtückische ist, dass das nicht bei allem so ist. Und dass manchmal der Schmerz erst dann auch ausbricht, wenn nichts mehr zu helfen ist. Nicht? Das ist schon, dass das alles nicht an allen Stellen funktioniert. Aber an verschiedenen Punkten funktioniert es erstmal. Schmerz macht uns aufmerksam, dass mit uns was nicht stimmt. Und sagt er, zweitens macht Schmerz uns aufmerksam darauf, dass das, was wir meinen, dass wir es hätten, dass wir es nicht haben. Und das halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Das hatten wir schon berührt. Dass ich sage, wenn wir irgendwas können oder uns etwas gelingt, meinen wir unweigerlich, das wären wir, die das täten und könnten. Deswegen ja eben mein Satz an meinen Studenten immerhin, man wird erst ein ordentlicher Mensch, wenn man sein Waterloo erlebt hat. Sein Waterloo. Das ist also wie bei den anonymen Alkoholikern. Das erste Gesetz heißt, einräumen und kapiert haben, man selber schafft es nicht. Erst dann kann was umkehren. Und bei uns ist so, wenn wir irgendwas können, meinen wir, das wären wir. Natürlich sind wir es, aber nochmal, es wird uns gegeben, dass wir es können. Und das verdrängen wir, das vergessen wir, das glauben wir nicht wirklich, wenn wir nicht erfahren, dass wir wirklich selber nicht können. Dass man dann obendrein etwas verständnisvoller und demütiger und bescheidener und gütiger auch zu anderen Leuten wird, ist ein sinnvoller Nebeneffekt. Nicht? Also dass das damit hineingehört dann. Aber jetzt möchte ich reden von dem dritten Schritt, dem dritten Dienst, den der Schmerz uns tut. Und das ist folgender, dass wir freiwillig im besten Fall das Zweitbeste hergeben, aber nicht das Beste. Manchmal habe ich das nur so ausgedrückt, solange wir uns noch hingeben, haben wir die Hand unterm Tablett. Bei einer Ganzhingabe muss man sich entrissen werden. Und davon gibt es zwei Formen. Es gibt den leichten Tod, es gibt das Entzücken. Entzücken heißt ja auch hingezogen, hingezücken heißt schnell ziehen. Er zückte das Schwert, er zieht es schnell heraus. Entzückt heißt ganz hingerissen sein. Oder noch kürzer, ich bin ganz weg. Ne? So diese Formel. Also nicht, wenn man sich gibt, sondern erst, wenn man sich genommen wird, in dieser leichten Form des Entzückens oder in der anderen Form des Sich-Genommen-Werdens. Deswegen hat der Aristoteles nur in einem ersten Schritt recht. Der Aristoteles hat ja gesagt, es ist gut, sich in Tugenden zu üben. Wir haben von der Gewohnheit schon gesprochen. Am Anfang fällt es schwer, aller Anfang ist schwer und dann wird es immer leichter, man wächst da so hinein. Hier doch am Anfang der Benediktregel. Nicht? Am Anfang ist der Weg eng und wenn man das so schafft und durcharbeitet, dann wird es immer weiter. Und man kommt in die Leichtigkeit und dann geht es weiter. Das stimmt. Am Ende ist man dann so im Guten verhärtet, dass man es schon gar nicht mehr lassen kann. Nicht? Das nennt man dann Tugend. Also so in dieser Form der Fortentwicklung. So sieht das so aristotelisch aus, aber das trifft es nicht ganz. Sonst gibt genau diesen Punkt, wo ich eben gesagt habe, wo man sich entrissen wird, wo dem Geschöpf nichts anderes bleibt, so drückt es Lewis aus, als der bare, nackte Gehorsam. Vorher hilft uns das Entzücken, zum Beispiel die Verliebtheit. Es hilft einem die Freude an der Arbeit, so wie mir es Freude macht, hier zu sagen, was ich hier sagen darf Ihnen oder so und dass Sie das auch nicht für bloßen Blödsinn halten oder so. Also dass die Freude trägt einen mit, der Elan und alles. Aber das sind ja auch Dinge, die dann abnehmen und weniger werden, wo es dann ernst wird, müssen alle diese Hilfen wegfallen, Das war das, was der Kant auch meinte, wenn er so Pflicht und Neigung entgegengestellt hat, wo der Schiller seine bösen Witze darüber macht und sagt, nicht, nein, nein, man muss die Freunde hassen, damit man tugendhaft sein kann. Wo der Kant gesagt hat, nein, nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint, sondern ich wollte nur deutlich machen, wo es wirklich ums Gute geht, das wird erst sichtbar, wenn ich nicht von anderen Dingen getragen werde, denn dann weiß ich gar nicht, wie weit das wirklich mein Gutsein ist. Oder nicht bloß, weil es ist ja nicht schlimm, muss ja nicht immer also wild gegen mich sein, nur kommt da die eigentliche Güte nicht heraus oder so. Das heißt, der Probestein ist es. Und da will ich dann gleich noch von der schärfsten Probe sprechen, die es gibt in der Bibel, wenn wir jetzt die ganze Bibel nehmen. Das ist das Abrahamsopfer. Der Abraham wird gerufen und soll seinen Sohn opfern. Da regen sich die Leute auf. Ne? Der Kant sagt, das hätte er nie tun dürfen. Der konnte, musste sagen, sowas verlangt doch Gott. Ein Gott kann das nicht sein, der den Mord verlangt. Der Kierkegaard sagt, doch, doch. Frömmigkeit heißt gerade, die Ethik wird außer Kraft gesetzt. Beide reden an der Sache vorbei. Denn das ist überhaupt nicht gemeint, sondern das spielt natürlich in einer Zeit, wo man die Erstgeburt opferte. Und natürlich gehört die männliche Erstgeburt Gott. Denken Sie daran, dass auch Josef und Maria ihr Kind loskaufen müssen mit den beiden Tauben, nicht? Klar, nur, sagt Gott, es soll natürlich nicht umgebracht werden. Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass Gott ja dem Abraham gesagt hat, in deinem Sohn Isaak wirst du Nachkommen haben wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Und jetzt sagt Gott zu ihm, opfere den. Und wie wird Abraham genannt von Paulus? Der Vater des Glaubens. Ja, was hat denn Gehorsam mit Glauben zu tun, frage ich Sie. Wenn der Abraham hingegangen wäre und hätte seinen Sohn geopfert, weil er gesagt hätte, ja, er ist der Boss, erst hat er gesagt, ja, jetzt macht das anders, vielleicht erweckt er mir einen zweiten Sohn, hätte er die Probe nicht bestanden. Und das denke ich mir nicht aus, sondern das können Sie nachlesen im 5. Kapitel des Römerbriefs. Paulus schreibt das dort. Der schreibt, wie konnte denn der Abraham das überhaupt tun? Und dann sagt er, der Abraham musste an die Auferweckung der Toten glauben. Das haben Sie nochmal auch im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, wo derselbe Gedanke auftaucht. Und im Römerbrief an der Stelle schreibt er dann dazu, Abraham hoffte wieder Hoffnung. Para elpida. Das heißt, er ist, Hoffnung und Glaube ist auf dieser ersten Stufe noch dasselbe in der Bibel. Das wird erst hinterher auseinandergenommen und das ist wichtig. Davon reden wir aber morgen noch oder übermorgen. Morgen, ja. Lassen wir jetzt mal so stehen. Nein, das Entscheidende ist, dass Abraham also hier diese Hoffnungs- und Glaubensprobe besteht. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Thema. Da heißt es, Gott stellte Abraham auf die Probe. Wenn die Leute nicht so zimperlich beim Besetzen gewähren, müsste dort stehen, Gott versuchte. Abraham, das ist nämlich das Wort, was da auch steht. Versuchen gibt es nämlich in zwei Weisen. Versuchen kann heißen, wie es der Teufel macht, damit man böse wird. Und versuchen kann was anderes heißen. Warum versucht Gott? Nicht um den Abraham zu prüfen. Gott ist allwissend, das weiß der so. Gott hat das nicht nötig, aber Abraham. Meinen Sie, Abraham hätte in Hoffnung wieder Hoffnung auf die Nachkommenschaft seines Isaak hoffen können, wenn der einfach gesund da rumspielt oder wenn der da die Hochzeit feiern unter dem Hochzeitsbaldachin mit dem zertretenen Glas da oder so? Natürlich nicht. So, und das ist das, was uns bei unserem Tod erwartet. Denn wir alle werden sterben, und zwar so, dass wir dann eben keine Luft mehr kriegen. Jeder Atemzug tut weh, es geht nicht mehr, die anderen dürfen weiterleben, ich nicht mehr. Und glauben wir dann, dass Gott der Gott des Lebens ist, oder nicht? Das können wir nur in Hoffnung wieder Hoffnung, in Glaube wieder Glauben, glauben. Das glaubt sich leicht, solange man gut atmet. Im Asthmaanfall schon schwerer, aber im Sterben. Also, das geht überhaupt nur so. Ohne diese Erfahrung kann ich nicht wieder Hoffnung hoffen. Auch die Dimension gehört zu dem, was Leid heißt. Ich erinnere Sie nochmal, wie ich begonnen habe. Ich nehme nichts davon zurück. Ich mache hier keine Romantisierung des Schmerzes oder des Leides. Ich sage nur, man muss den ganzen Weg abschreiten. von dem, wo geheilt wird, wogegen gekämpft werden muss, wo das gelindert werden muss und beseitigt werden muss. Und die Dinge, wo das nicht hingehört. Und wo das sogar nicht bloß etwas ist, was einfach zu ertragen und zu dulden ist, sondern was nochmal die einzige Weise ist, wie wir zu einem letzten Schritt der Liebe kommen können. Weil wir uns nicht hingeben können, sondern uns entrissen werden müssen. Was uns übrig bleibt, das an uns geschehen zu lassen. Deswegen sagt Maria, fiat mihi, mir geschehe. Nicht ich tue oder ich mache. Dieses, ich lasse an mir geschehen, das ist Abraham, das ist Jesus. Und das, darum hat man früher immer gebetet, um eine gute Sterbestunde. Nicht? Das ist das, was uns auch bevorsteht und wo es drauf ankommt. Schaffen wir das, das heißt schaffen, lassen wir das an uns geschehen, nehmen wir das an, nehmen wir das auf. Nachdenken, meditieren, kann man jetzt schon darüber. Jetzt danke ich Ihnen wirklich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ah ja, das Gebet wieder am Schluss noch. Auch wenn wir gleich noch weiter beten, aber ich darf für mich so abschließen. Gott, du Ursprung und Schöpfer dieser unserer Welt, du wirkender Geist in unserer Geschichte, unser Leben fällt uns oft schwer. Wie viel Not und Dunkelheit, Krankheit und Schmerz und Fragen. All dies dürfen wir durchleben in dem Bewusstsein, dass du in Jesus Christus alles mitträgst und der Vollendung entgegenführst. Lass uns dich suchen und finden in allem, durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.